Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit zu fragen. Aber warum? Und wer wird es wohl fragen? Der Jochen wird es fragen, wenn ich ihm gleich erzähle, was ich so gespielt habe. Hallo Jochen.
Hallo André. Ja, ich bin vollkommen vorbereitet. Ich habe hier einen Kamillentee zur Beruhigung vor mir stehen. Ich habe eine ganze Schachtel Kleenex, um meine Tränen zu trocknen. Und möglicherweise gucke ich einfach im Hintergrund auf irgendwelchen Grill-Webseiten oder so schöne Dinge, die ich mir kaufen kann, während du mir erzählst, was du mit unserem schönen Geld gemacht hast.
Ach, es wird großartig. Wir nehmen das ja kurz vor Ostern auf. Das heißt, das wird wunderbar. Es wird wie früher sein, weißt du, so durch den Garten gelaufen und dann auf einmal so, Eierlikör, Schwarzmandel, ja. Warum?
Nee, genau, durch den Garten gelaufen und statt irgendwelchen Ostereiern oder Geschenken hat halt irgendjemand hingekackt. Aber warum?
Ja, genau, kommst du wieder zurück? Guck mal, ich habe eine tote Maus gefunden. Gehört das dazu?
Nein, Jochen.
Wobei, das wäre cool gewesen. Ja, also ich sag mal, am Ende dieses Tages, ja, am Ende dieser Aufzeichnung werde ich sagen, kann ich bitte die tote Maus haben?
Die Chancen stehen nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll.
Oh Gott, ich nehme ein Schlückchen Tee.
Ich fange einfach mal ganz oben an, sozusagen erstens im Alphabet am Anfang und oben in dem Dokument, das ich mir dazu aufgeschrieben habe. Ich habe gespielt Aviary Attorney.
Aha. Mhm. Aviary Attorney. Ist das sowas wie, ja, Moment. Ja, so schnell verschießen die Preußen ihr Pulver. Nicht so schnell schockst du mich nicht. Ja, ist das sowas wie Ace Ventura hieß er nicht. Phoenix Wright. Genau.
Ist es. Mit Vögeln.
Aber warum?
Das andere, also die Tiere. Aber das ändert wahrscheinlich nichts.
Aber es ist also wie Phoenix Wright, nur mit Vögeln. Aber, aber warum?
Ja, also, ne? Also wie immer so ein bisschen, die Genese war so, ich bin darüber gestolpert und es sah halt echt hübsch aus. Das hat nämlich einen tatsächlich großartigen Artstyle und da habe ich erst gedacht so, oh, das ist ja originell, was für brillante Entwickler, das muss ja ein Aufwand gewesen sein. Dann habe ich festgestellt, ja, immer noch großartiger Artstyle, ist aber gar nicht von den Entwicklern selber. Basiert nämlich auf Karikaturen von einem Menschen, dessen Künstlername G.G. Granville war, ein französischer Karikaturist aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat wohl insbesondere irgendwelche anthropomorphen Wesen gezeichnet, die halt dann den Charakter von Figuren unterstreichen. Ne? Also da siehst du so eine Katze, die ganz edel gekleidet ist in irgendeinen Anzug oder in irgendeinen großen, ne, weiß schon, wie so ein Adeliger, der in so einer Art, weiß nicht, Trenchcoat ist wahrscheinlich der falsche Begriff, irgendwo da steht, er hat so eine Brieftasche, die noch aus der Jacke hängt, damit man sieht, dass er Geld hat und der überreicht einen Strauß Rosen, aber eben an eine Mäusedame und dadurch bekommt das Ganze natürlich einen anderen als so einen romantischen Subtext. Und die haben sich halt die Werke von dem Typen genommen und teilweise aber auch eins zu eins genommen und haben sie halt in Figuren für dieses Spiel umgedeutet, in dem zwei Vögel, nämlich Falcon, ein Falke, und Sparrowson, sein Assistent, ein Spatz. Was sind denn Sparrows? Sind das Spatzen? Ja, ne?
Ja.
Ja, irgend sowas. Ja. Kleiner Vogel
sind
jedenfalls.
Das? Ja, ja.
Und die sind halt so ein Anwalts-Detektiv-Duo. Und mit denen spielst du dann aber etwas, das ist dann halt wirklich wie Phoenix Wright, also hauptsächlich eine Visual Novel und dann darfst du hier und da mal in Verhören oder sowas, darfst du dann Entscheidungen treffen, was sollen sie denn jetzt für Fragen stellen, du musst möglichst viele Beweise sammeln und dann am Schluss musst du halt da in einem Prozess meistens die richtigen Schlussfolgerungen treffen. Und ob du die treffen kannst, hängt ein bisschen davon ab, welche Beweise du einsammeln konntest. Da ist auch noch so ein Zeitsystem dahinter. Das heißt, das sagt dir dann hinterher, du hast halt 6 Tage Zeit, um dich auf diesen Prozess vorzubereiten. Kannst verschiedene Orte besuchen, dir das Besuchen von dem und dem Ort. Das kostet dich jeweils einen Tag. Und dann kommt es ein bisschen auch drauf an, hast du überhaupt genügend Zeug eingesammelt, um hinterher die richtigen Schlüsse zu ziehen. So funktioniert das Spiel.
Okay, also ich kann mir wirklich vorstellen, außer jetzt vielleicht mit dem Zeitmanagement, dass es zumindest in meiner Erinnerung bei Phoenix Wright, zumindest bei den frühen Teilen, die ich damals auf dem DS gespielt habe, nicht gegeben hat. Aber dass das so ist wie ein, ich untersuche die Tatorte, es gibt bei jedem Fall eine überschaubare Anzahl von unterschiedlichen Schauplätzen und da gehe ich halt rum und da kann ich so ein bisschen wie bei einem relativ oberflächlichen Adventure mir halt einfach Sachen angucken, mit Zeugen reden und so weiter und irgendwann kommt es zum Prozess und in dem geht es letztlich darum, dass ich sozusagen entlarve, ob derjenige anhand dessen, was ich vorher ermittelt habe, ob derjenige im Zeugenstand jetzt die Wahrheit sagt oder lügt und ich dann dem wahren Täter sozusagen auf die Schliche komme.
Genau.
Ah.
Ganz genau. Also okay. Dadurch, dass du vorher Informationen eingesammelt hast, dann erzählt dir jemand irgendwas vom Pferd und du weißt halt zum Beispiel so, das kann aber nicht stimmen hier, was du da erzählst, dass du die Rose da gekauft hast, weil ich weiß, die Rose wurde dort gekauft.
Okay, und bei Phoenix Wright ist das jetzt ja zumindest meine Erinnerung, ist eine ganze Weile her, dass ich die gespielt habe, aber ich weiß, ich habe die vor etlichen Jahren mit großer Freude gespielt und an dieser Stelle, du hättest es dir nicht besser aussuchen können, die gibt's jetzt ja auf Steam. Seit dem 9. April dieses Jahres gibt es die ersten 3 Teile als Phoenix Wright Collection auf Steam zu kaufen, wer das mal nachholen möchte.
Kannst du mal sehen.
Also was ich nachfragen wollte, war ein, was ich bei Phoenix Wright halt cool fand, war, dass das Format, was dieses Spiel hat, dadurch, dass es spielerisch relativ oberflächlich ist, Visual Novel, du hast schon gesagt, hat Phoenix Wright, das finde ich sehr clever gemacht, indem sie diese ganzen Anwaltsklischees echt sehr stark überzeichnet haben. Das waren halt meistens keine Fälle oder keine Figuren, die besonders glaubwürdig gewesen sind, aber dadurch, dass das alles in so einem karikaturhaften Stil stattgefunden hat, in so einem teilweise ironisch überzeichneten Stil, hat das überhaupt nichts ausgemacht. Also es war ja relativ berühmtermaßen, wenn du Einspruch erhoben hast, dann hat halt Phoenix Wright immer so dagestanden mit ausgestrecktem Zeigefinger. Objection! Und wie setzt dieses Spiel das um? Weil das stelle ich mir so als die Herausforderung dieses Genres vor, mit so einem relativ beschränkten spielerischen Fundament das Ganze in Szene zu setzen, damit das am Ende tatsächlich noch einen Spannungsbogen hat.
Ja, weniger beeindruckend, weil die Animationen sozusagen sind extrem begrenzt, ne? Weil sie ja auch dann eben auch teilweise auf diese Originalwerke von dem Granville zurückgreifen und das ist dann, also animiert ist schon fast geschmeichelt, weißt du, da wackelt dann der Kopf, wenn die Figuren reden und solche Geschichten, das heißt, es ist in der Hinsicht sehr, sehr statisch. Es sieht dafür wirklich fantastisch aus. Ich habe keine Ahnung, sind das Bleistiftzeichnungen, Kupferstiche, was auch immer. In der Hinsicht, was so Kunststile angeht, bin ich völlig unbewandert. Es sieht auf jeden Fall für meine Augen sieht es wirklich grandios aus. Finde das total schön. Es ist extrem detailliert und wirkt auch sehr, sehr hochwertig und aufwendig dadurch. Und es ist echt eine Freude, das anzuschauen. Es hat einen netten Orchester-Soundtrack, aber es ist halt einfach nur ein paar Stunden Talking Heads. Und das war's. Und die beim Talken auch wirklich nicht viel machen. Und deine Interaktion beschränkt sich dann eben auf das Auswählen von diesen Satzbausteinen, wo du ab und zu mal Einfluss nehmen kannst. Ist auch ganz nett gemacht. Du kannst also quasi, das Spiel geht weiter, selbst wenn du Scheiße baust, dann verlierst du die Fälle halt. Und dann geht's trotzdem immer weiter. Das ist insofern tatsächlich einigermaßen interaktiv, wie diese Geschichten dann verlaufen. Ich fand halt aber dann das ganze System mit dem Abklappern von Tatorten und hierhin, um jemanden zu verhören und sowas, das war eher mühselig. Es ist teilweise echt charmant geschrieben, weißt du, dann lauter irgendwelche Vogelgags sozusagen, ne? Dann sagt er mal so, ja, der ist halt als Baby aus dem Nest gefallen und solche Geschichten. Und dann gibt's irgendwelche popkulturellen Referenzen, wenn sie drüber sprechen, dass das Pain au Chocolat in Amerika ja gar nicht Pain au Chocolat heißt, ja, sondern Chocolate Croissant oder sonst irgendwas. Also so eine Pulp Fiction Referenz, ne? Mit der Diskussion über den Quarter Pounder mit Cheese. Aber es ist dann halt für mein Empfinden war es halt immer nur auf diesem, ach, das ist ganz charmant Level und dann wartete ich irgendwie durch so einen Morast der Nettigkeit und das hat dann halt sehr schnell irgendwie jeden Dampf verloren für mich. Ich habe dann, glaube ich, 1,5 Fälle gespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Also klassischer Fall, wie du es jetzt schilderst, was so dieses Steam-Review-System, wo es ja unfassbar gut abschneidet, sehr, sehr viele positive Bewertungen hat, weil man es schlechterdings kaum negativ bewerten kann, aber es ist halt dann, deswegen kriegst du lauter Daumen hoch letztlich, aber es ist halt nichts, wo du jetzt sagen würdest, die 15 Euro, die es kostet, ist es dann auch wert?
Aus meiner Sicht nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass man das sehr lieben kann, weil es halt so eine super schöne Anmutung hat und weil es halt so nett ist. Die Hauptfiguren sind auf ihre skurrile Art sehr nett und dann hat halt Falcon hat einen Erzfeind und der ist natürlich total arrogant und er ist ein Gockel, ja. Und solche Sachen, das ist halt alles, das ist halt schon nett. Das ist halt alles schon ganz charmant gemacht und ab und zu ist es auch ganz nett geschrieben und so. Aber ja, bei mir war dann echt der Ofen aus. ich kann mir vorstellen, dass man das auch echt gut finden kann. Nur ich nicht.
Okay. Das heißt, oh, das erste Spiel, da kann ich ja, das finde ich ja sogar halbwegs interessant. Ich kann halbwegs nachvollziehen, warum du da mal reingespielt hast, warum du dafür Geld ausgegeben hast und so weiter. Stell dein weiteres Spiel vor. Ich, Jochen Gebauer, fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor Spielen. Nein.
Okay.
Nein.
Das nächste, was ich gespielt habe, ist Dangerous Golf.
Aber warum? Was? Das ist doch, das hast du dir ausgedacht gerade.
Nein. Ich habe es gespielt, weil es damit geprotzt hat, dass ich dort Golf und Zerstörung in einer harmonischen Symbiose erleben kann. Und da habe ich mir gedacht so, aha, erzähl mir mehr Dangerous Golf. Und Dangerous Golf hat gesagt, schau mal, du kannst in einem Klo, ja, in einer großen öffentlichen Toilette Golf spielen und mit deinem Golfball lauter Urinale zerschießen. Und dann habe ich, okay, say no more, ja, sold.
Aber warum? Aber, also ja, also wer hat nicht schon da gestanden und hat gesagt, weißt du, was Golf noch fehlt? Also ich meine, außer Spannung, interessanten Dingen, Dramaturgie und so weiter, was dem total fehlt, sind zerstörbare Umgebungen. Wobei, jetzt, wo ich drüber nachdenke, im Glashaus.
Ja, siehst du?
Okay.
Ne?
Okay, erzähl mir mehr von Dangerous Golf. Ja, auch das hast du dir nur ausgesucht hier, weil Tiger Woods gerade das Masters gewonnen hat.
Ja, so war es. Ja. Also wir im Country Club verfolgen ja jedes größere Golfturnier immer mit einiger Spannung und Aufmerksamkeit. Ja. Und dann sagte mein lieber Kollege Williamson ja neulich, der Tiger Woods, dieses Mal reißt das bestimmt wieder.
Genau, da ist Sir Toby, als der vom MI5 mal ganz kurz für eine Runde vorbeigekommen ist, hat er ja erzählt, dass er jetzt Masters geguckt hat.
Ja, genau, so war das.
Genau. Ich hab das mitgekriegt, deswegen fällt es mir gerade ein, weil das jetzt am Wochenende passiert ist. Ich wollte mich halt immer wie immer bei Twitter, das ist halt für US-Sport total super, und wollte mich informieren, was gibt's denn für den NFL-Draft, der jetzt demnächst stattfindet, was gibt's denn da Neues? Und der ganze Twitter-Feed war irgendwie voll mit Tiger Woods und ich so, what the heck ist da passiert? Anscheinend hat er irgendwie seit Jahr und Tag mal wieder ein Turnier gewonnen. Aber sag einfach, deswegen hast du Dangerous Golf ausgewählt.
Ja, so war's, genau. Ne? Er hatte auch weniger mit der Zerstörung von Urinalen zu tun. Naja, also meine Erwartungshaltung war folgende. Ich habe früher sehr gerne Golfspiele gespielt. Also ich habe damals die Lynx-Spiele zum Beispiel, die auf meinem vorsinnflutlichen PC damals, das habe ich immer gespielt. Fand das eigentlich ganz gut, habe auch ein paar von den Tiger Woods gespielt. Und dann dachte ich mir neulich so, ach guck mal, hättest ja durchaus Bock mal wieder auf ein Golfspiel und dann auch noch so ein originelles. Das wird bestimmt super, habe ich mir gedacht. Ja, dann kannst du mit deinem Golfspiel im Porzellanladen, gibt's natürlich auch, und in irgendeiner Art, also wie in einem Palast, wo dann Ritterrüstungen rumstehen und wertvoll aussehende Vasen, die du zerdeppern kannst und so. Dann gibt's da so ein Kombosystem, wo du einen Balken auflädst und dann kriegst du so einen Smashbreaker, wo dein Ball in Zeitlupe umherspringt und alles zerstört. Und es geht darum, möglichst viel Schaden anzurichten. Und das hat mich außerdem erinnert an dieses PlayStation 3-Spiel, wo man einen Typen mit so einer riesigen Steinschleuder in einer Stadt herumgeschossen hat. Das hieß Pain. Und da ging es dann auch immer drum, den so hinzuschießen, dass er möglichst viel Schaden anrichtet. Und da habe ich super Erinnerungen, da hatte ich sehr viel Spaß mit. Also habe ich mir gedacht, Dangerous Golf, genau das, was ich spielen will. Und dann stellte sich aber raus, dass das nicht dieses System benutzt, was eigentlich alle Golfspieler auf diesem Planeten benutzen. Nämlich du drückst einmal und dann füllt sich irgendwo eine Leiste und da ist eine Markierung. Und du musst diese Markierung genau treffen oder zweimal genau treffen, damit der Geschuss präzise ist. Sondern du richtest eine Ego-Kamera aus, der Ball ist groß im Vordergrund, drückst eine Taste und dann wird der geschossen. Und zwar, also du bestimmst nicht die Geschwindigkeit oder sonst irgendwas, sondern das Einzige, was du machst, ist am Anfang diese Kamera so auszurichten, dass du denkst, okay, da wird er idealerweise abprallen und ganz viel kaputt machen und irgendwelche Leisten füllen, damit ich diese Smashbreaker und so einsetzen kann. Und das war's. Und das ist dann super schnell abgesoffen in ein, oh ja, es ist im Grunde genommen ein beschissenes Trial-and-Error-Glücksspiel. Ja, und dann, es war für so eine Stunde nett, trotzdem sich durch diese Szenarien zu wüsten. Dann gibt's da halt eine Küche und dann guckst du so, ah, wenn ich den Ball da so auf den Herd schieße, dann stellt er da noch das Gas an und hier und dort kannst du dann vielleicht eine Explosion auslösen und richtig viel Schaden machen. So diese Umgebung absuchen und gucken, was gibt's denn an aussichtsreichen Zielobjekten. Aber dann war auch da sehr schnell der Ofen aus. Und dann habe ich mir gedacht, so, was für ein blödes Scheißspiel. Das hätte so geil sein können. Was für eine verschenkte Idee.
Moment, ich verstehe das richtig. Also es ist gar kein Golfspiel, sondern du hast halt so einen Golfball und mit dem sollst du möglichst viel in irgendeiner Umgebung, in der Küche oder in, keine Ahnung, in einem Wohnzimmer, wie auch immer, sollst du möglichst viel kaputt machen, also sollst möglichst viel Score, nehme ich an, machen, also wird wahrscheinlich so eine Highscore-Anzeige geben und dazu schießt du ein, du drückst einmal eine Taste und dann guckst du zu.
Genau.
Das klingt wie ein Scheißspiel.
Es ist ein Scheißspiel.
Oh, verdammt, wie viel Geld hast du dafür ausgegeben?
Ah, nur 20 Euro.
Was? Aber ja. Warum? Warum hast du es nicht refunded?
Was? Nein, das dürfen wir ja nicht für dieses Format.
Ja doch, dann hättest du es halt nicht besprochen und ich hätte nie von seiner Existenz gewusst und alle wären glücklicher.
Ja, aber stell dir mal, da hätten wir nie die Leute, die wie ich vor Dangerous Golf sitzen und sich denken, oh, schau mal, da zielt man mit einem Golfball auf einen Cheeseburger und oh, es
die
gibt so eine Tankstelle.
Die beiden hätten dann halt Pech gehabt.
Es ist unsere Aufgabe, die Menschen vor dem Schlimmsten zu bewahren, wie die Kinder von Frau Modern und Frau Talking. Das ist jetzt eine Referenz, die mich total datet übrigens.
Oh, es tut so weh. My brain hurts. Oh Gott. Wenigstens habe ich im Hintergrund bei der ganzen Sache habe ich überlegt, weil du von alten Golfspielen erzählt hast, von den Links und so weiter. Ich habe als Kind oder Jugendlicher habe ich auch Golfspiele geliebt. Das war übrigens der Teil, den ich am meisten bei GTA 5 gespielt habe, war das Golfspiel im Spiel. Und ich hätte tatsächlich auch mal wieder Bock auf ein Golfspiel. Mal gucken, vielleicht kann uns der ein oder andere Hörer aus der Patsche helfen und uns irgendwie ein cooles, aktuelles Golfspiel, das nicht eine wahnwitzige Simulation und so weiter ist. Weil vielfach sind die Sportspiele ja wirklich in so Hypersimulationen ausgeartet. Und ich mochte das früher echt immer gerne so für zwischendurch. Und dann habe ich überlegt, wie hieß denn das Spiel auf dem C64, das ich rauf und runter damals gespielt habe. Und dann ist mir eingefallen, es hieß Leaderboard Golf. Leaderboard Golf war großartig.
Ah, Leaderboard habe ich auch gespielt auf dem PC.
Das war super.
Ja.
Ja, das war, Leaderboard Golf. Und dann ist mir eingefallen, ich habe wahrscheinlich seit 30 Jahren nicht mehr Leaderboard Golf gedacht. Ja, allein deswegen hat sich Dangerous Golf schon gelohnt. Wobei es tatsächlich klingt wie, man schmeißt einen Euro in einen Flipper-Automaten, drückt einmal auf die Tasten und hofft, dass man so viele Punkte wie möglich macht, ohne zu flippern.
Ja, also wie gesagt, ja, das ist tatsächlich auch ein guter Vergleich. Es war halt echt eine mega Enttäuschung, weil, meine, wie schwer ist es sozusagen, dieses eigentliche bekannte Golfsystem irgendwo einzubauen? Und hätten sie das gemacht, sodass ich dann tatsächlich irgendwie richtig zielen und mit ein bisschen Skill den Ball auch an den richtigen Punkt manövrieren muss. Das hätte so geil sein können. Und ich verstehe nicht, wieso man sich entschlossen hat, daraus so ein, na gut, man hat sich vielleicht entschlossen, hat sich wahrscheinlich gedacht so, ja, das ist 3 Tage Entwicklungsarbeit, ja, ein besserer Game Jam. Also die Umgebungen sind halt schon ganz cool und aufwendig gemacht und die Zerstörung sieht auch ab und zu ganz geil aus, gerade wenn dann dieser Zeitlupenmodus aktiv ist und so. Aber das hätte richtig cool sein können und das haben sie halt so richtig, haha, im Klo versenkt. Und es ist mir echt unerklärlich, wie das passieren konnte.
Ich weiß nicht, ob ich es unerklärlich fände, weil es wirkt jetzt so ein bisschen, auch wenn ich drauf gucke, wie die Sorte Spiel, von denen es ja bei Steam massenweise gibt, die halt so ein bisschen auf den Erfolg dieser ganzen Physik- und Zerstörungs-Sandboxes aufhüpfen, also Physik-Sandbox so à la Goat Simulator und Co., wo dann eins durch die Decke geht und du unfassbar viele Nachahmer hast, die halt sagen, wie du, so ähnlich wie du es gesagt hast, hey, wir haben hier vielleicht irgendwie Assets-Produktion und Assets können wir einkaufen und Co., wir machen halt irgendwie so eine physikalische Sandbox und hoffen, dass wir durch die Decke gehen und wenn wir da jetzt tatsächlich ein Spiel einbauen würden, dann müssten wir uns ja mit Game Design beschäftigen, dann müssten wir am Ende ein paar Jahre Entwicklungszeit und so weiter opfern und wir hoffen halt sozusagen, wir sind der nächste Goat Simulator, die halt einfach in so eine Physiksimulation irgendwas reinwerfen und wir hoffen, keine Ahnung, 5 größere Medien, ein großer YouTuber findet uns toll und wir gehen ab.
Ja, aber die meisten von diesen YouTube-Bait-Spielen sind halt auch so, dass man denkt so, ja, okay, das ist auch der einzige Existenzgrund für sowas. Das konnte nur scheiße werden. Und Dangerous Golf von der ganzen Idee her hätte halt geil sein können. Und sie haben ja offensichtlich schon, selbst wenn sie die Assets alle eingekauft haben, durchaus Aufwand betrieben für diese Umgebung und auch für die Zerstörung und sonst irgendwas. Und ich stelle mir halt vor, dieser letzte Schritt hin zu jetzt baue ich eine richtige Golfspielmechanik ein, wäre jetzt nicht immens groß gewesen.
Ich kann es mir einerseits so und andererseits so vorstellen. Kann schon sein, dass du recht hast. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dir die Leute sagen würden, oh nein, wenn wir da echt ein Golfspiel hätten einbauen wollen, der Unterschied wäre, ja, dann hätten wir quasi ein Spiel einbauen müssen. Jetzt haben wir ja kein Spiel. Du brauchst ja eigentlich letztlich, ich meine, ich formuliere es jetzt ein bisschen zynisch, aber letztlich brauchst du eine Physik-Engine und brauchst Grafik-Assets. That's it. Kannst du alles einkaufen.
Ja, schon. Ich meine, kann gut sein, dass die da sitzen und sagen so, was haben sie denn an billigem Cash-Grab nicht verstanden? Aber es ist halt schade drum.
Ich glaube auch übrigens, dass das ein bisschen was ist, was der ein oder andere vielleicht unterschätzt. Und was man auch gerne und auch als Spielekritiker gerne mal so ein bisschen unterschätzen, ist, was du halt an Middleware mittlerweile einkaufst. Also diese ganzen physikalischen Sachen oder so, die programmiert ja keiner mehr, da kauft man einfach eine Physik-Engine. Ich meine, ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht, wie ich kaufe das Ding jetzt und dann habe ich so ein Dangerous Golf oder so und ich kaufe ein paar Assets dazu. Bisschen Arbeit gehört natürlich schon dazu, aber vielfach wirkt das halt wie, aber guck doch mal, was da drin steckt. Ich meine, das muss man ja alles machen, die Kugel muss sich so bewegen und zerstörbare Sachen hin und diesen ganzen Spaß. Aber ich glaube, man unterschätzt mittlerweile, wie viel von dem Zeug man einfach für nicht mal sonderlich teures Geld einkaufen kann.
Was man auch übrigens dazu sagen muss, ist, das ist jetzt natürlich, weil ich halt echt, für mich war halt sehr schnell, so war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, das ist doch Bullshit. Ja. Was man dazu sagen muss, es gibt unter dem, also auf der Steam-Verkaufsseite gibt es Zitate, sowohl von Polygon als auch von Game Informer, also jetzt nicht mal von We created this gamesite for goodreviews.com. Da steht dann sowas wie, ja, nach hinten raus wird es dann zu einem interessanten Puzzlespiel oder sonst irgendwas und dann, keine Ahnung, vielleicht, wenn man irgendwie am Ball bliebe, ob da noch Mechaniken dazukommen, die es dann tatsächlich interessanter machen. Also diese Reviews lesen sich so, aber das, was ich gesehen habe von dem Spiel, war halt so ernüchternd, dass ich auch diese Hoffnung aufgegeben habe.
Zumindest sind auch teilweise die Reviews, die ich mir hier jetzt gerade angucke oder die Sätze, die dort rauskopiert sind, wird das englischsprachige Eurogamer zitiert. Ich übersetze jetzt mal nebenbei. Okay, ich werde wahrscheinlich nicht den Rest meines Lebens in Dangerous Golf verbringen, aber ich hätte größte Lust dazu. So, ernsthaft?
Ja, also von daher.
Vielleicht doch, I created this site for goodreviews.com.
Ich habe halt echt keine Ahnung. Das ist sozusagen natürlich halt einfach so, das ist halt dieses Format. Ne? Theoretisch kann da noch was kommen, deswegen ist es keine Wertschätzung. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt so, müsste ich Steam fragen, wahrscheinlich anderthalb Stunden oder sowas gespielt. Und ich habe ehrlich gesagt schon nach einer Stunde eigentlich keinen Bock mehr gehabt, sondern das war, da war schon Goodwill mit dabei. Da war schon so, na komm, Dangerous Golf, ich glaube an dich und deine Idee, überzeug mich doch noch. Und dann war irgendwann halt der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, so, nope, das erzähle ich jetzt nur noch Jochen.
Ja, danke. Ja, dafür lebe ich ja, dafür stehe ich ja morgens auf. Ja, damit du mir sagst, was ich für welche Scheißspiele ich verpasst habe. Ja, das ist schön. Mach doch einfach mal weiter, ja. Es prallt an meiner Rüstung ab. Ja, du kannst, also stell dir einfach vor, was ich sitze hier in so einer Ritterrüstung, ja, und alles, was du in meine Richtung wirfst, was es macht so Kling und dann prallt es einfach so ab. Ja, ich habe mir hier jetzt quasi eine kugelsichere, aber warum Weste gekauft. So, na, komm. Ja, take your
jetzt
best shot.
Auch besser. Ja, ab jetzt wird's besser.
Take your best shot.
Ich habe gespielt Hidden Fox. Und Hidden Fox ist ein Wimmelbildspiel. Sebastian hat's hier und da auch schon mal erwähnt. Über den bin ich drauf gekommen. Das ist so eine Ein-Zwei-Mann-Produktion von einem Menschen namens Adrian de Jong. Ja, und wie man sich halt so ein Wimmelbildspiel vorstellt, so ist es dann auch. Das ist so ein bisschen in USA gibt's dieses Where's Waldo, so klassische Kinderbuchsuchspiele. Ne, da ist irgendwie ein großes Bild mit ganz vielen Figürchen und irgendwo ist Waldo, der hat mir immer so einen rot geringelten Pullover angehabt und dann musst du halt suchen, wo Waldo ist. Und so funktionieren halt Wimmelbildspiele und so funktioniert auch Hidden Fox. Das ist ein großes Schwarz-Weiß-Bild, wirklich nett animiert, dann hast du da einen riesigen Campingplatz oder du hast so einen Dschungel und dann sind da Krokodile und da sind Schmetterlinge und unten ist eine Liste an Dingen, die du finden sollst auf diesem Bild. Ja, zum Beispiel den Ornithologen, also so ein Vogelkundler, der ist irgendwo auf diesem Bild versteckt. Und dann gibt es einen kleinen Hinweis dazu, dass der Vogelkundler ja gerade im siebten Himmel ist. Und dann kannst du anhand dieses Hinweises halt mal schauen, dass du den findest. Und die Lösung in diesem Fall ist, dass da unten ist halt dann so ein Knäuel an Vögeln. Und wenn du draufklickst, dann fliegen die Vögel weg und stellt sich raus, der ganze Vogelkundler war übersät mit lauter Vögeln, deswegen war er im siebten Himmel und dann kannst du den anklicken, hast du den gefunden. Und wenn du alle gefunden hast, dann schaltest du das nächste Wimmelbild frei.
Okay. Die kugelsichere Weste wird zurückgegeben. Ja, ist definitiv, die funktioniert nicht. Die ist, ich will mein Geld zurück, weil eindeutig, ja, die Kugel hat getroffen, sie steckt ganz tief bis ins Mark. Du hast ein Wimmelbildspiel gekauft. Und du sagst es einfach so nonchalant. Ja, du sagst einfach, du lässt einfach mal locker flockig in ein persönliches Gespräch einfließen, dass du Zeit mit einem Wimmelbildspiel verbracht hast.
Mhm.
Freiwillig.
Nicht irgendein Wimmelbildspiel.
Nicht irgendeins, nein.
Ja, sondern eines, dessen Soundeffekte alle quasi aus dem Mund des Autors stammen. Also die Soundeffekte sind alle so blüh, 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 blüh. Und das hat er halt wirklich auch so aufgenommen, quasi wie ich es jetzt gerade nachgemacht habe.
Warum?
Jetzt wird's deutlicher doch eigentlich. Jetzt müsstest du doch jetzt eigentlich klar sein.
Nein.
Nein, muss vielleicht noch eine Minute einsinken oder so. Also der Grund war zweigeteilt. Zum einen, wie gesagt, also Sebastian hatte mich darauf hingewiesen, schon vor Wochen, dass das ja gerade irgendwie recht erfolgreich sei. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann nachgeschaut habe, damals hatte das tatsächlich eine Bewertung auf Steam, die nannte sich äußerst positiv, ne? Also quasi dass der höchstmögliche, bestmögliche User-Konsens, auch mit irgendwie, keine Ahnung, über 3000 Stimmen, die da abgegeben wurden. Es sah sehr nett aus. Ich habe als Kind, meine Eltern hatten immer diese Bilder von, ich glaube, das war Mordillo. Ist das der, die auch diese Knubbelmännchen gemalt hat? Mhm. Und dann auch so große Bilder mit ganz, ganz vielen Figürchen, wo du einfach immer gucken konntest, was machen die denn da gerade? Wo lauter so kleine Szenen versteckt waren. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Mordillo das gezeichnet hat. Ich meinte, der hat, oder ich bin mir relativ sicher, der hat was anderes, aber ich kann mich auch irren. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aus der damaligen Ära.
Ja, auf jeden Fall, dieses Hidden Folks hat mich halt irgendwie auch daran erinnert, weil es halt auch alles kleine Knubbelmännchen sind und dann soll man die finden und so. Und ich habe mir gedacht so, okay, das ist jetzt also quasi der Stern am Himmel der Wimmelbildspiele. Ja? Das schaust du dir jetzt halt mal an. Ne? Ich habe ja auch mal früher gerne Adventures gespielt. Die Wimmelbildspiele sind ja so ein bisschen so eine Abspaltung aus diesem Adventure-Genre und so. Und habe gedacht so, hey, wenn das alle so geil finden, wird's schon nett sein. Und dann habe ich mir das halt angeschaut. Und ich muss schon sagen, das war durchaus echt ganz nett, weil es ist nicht nur ein finde den, der da irgendwo steht, das ist es auch. Aber sondern es ist halt auch, wie ich es ja eben schon beschrieben habe, dass du mit diesen Szenen dann immer wieder mal ein bisschen interagieren kannst. Du klickst dann so rum und stellst fest so, ah, da sind so komische lichte Stellen in den Bäumen und wenn ich da mehrfach draufklicke, dann kann ich sozusagen das Laub dort wegmachen und da hinten das hohe Gras kann ich wegklicken und bei den Fahnen, wenn ich draufklicke, dann geht das Fahnenblatt zur Seite und ich kann sehen, ob jemand dahinter steht oder eben sowas wie das mit diesen Vögeln, die da auf einem Klumpen sitzen und wenn ich draufklicke, fliegen die weg und so. Das heißt, es hatte nochmal so eine etwas charmantere zweite Ebene der Interaktion mit dem Wimmelbild. Und zum anderen ist es durchaus ganz nett und entspannend, diese riesigen Szenen zu betrachten und zu gucken, was passiert denn da. Dann siehst du halt so, keine Ahnung, da ist irgendwo im Dschungel gibt's oben den Bereich, wo die ganzen Affen sind und dann ist irgendwo der Affenkönig versteckt und dann laufen aber auch die anderen Äffchen rum und machen irgendeinen Quatsch. Und das anzuschauen und so, das war irgendwie eine ganz nette, entspannende Spielerfahrung. Das einzige Problem in Anführungsstrichen war halt, ich habe gedacht, okay, da hat sich jetzt jemand irgendwie was so richtig krass Originelles einfallen lassen, ja, das ist so das Ultra-Mega-Wimmelbild, das dem Genre ganz neue Facetten abverlangt oder sowas oder abgewinnt. Und dann habe ich gedacht so, also ich meine, ja, vielleicht ist der Intentionsgrad höher, ich kenne mich nicht so aus, habe nicht so viele Wimmelbildspiele gespielt, aber irgendwie wirkt das so normal. Wieso rasten denn jetzt alle so aus über das Ding? Und dann so nach 2, 3 großen Wimmelbild-Szenen bin ich dann zu dem Schluss gelangt, so wahrscheinlich, weil alle anderen Wimmelbild-Spiele so billige Scheiße sind, dass das richtig cool rüberkommt.
Also es ist okay, du hast Geld für ein Wimmelbild-Spiel ausgegeben. Ich meine, es scheint ja, also wenn ich jetzt auch mir das angucke, irgendwie über 3000 Steam-Reviews, scheint ja einen Haufen Leute zu geben, die gerne Wimmelbild-Spiele kaufen und gerne Wimmelbild-Spiele spielen und jeder soll nach seiner Fasson glücklich und selig werden, whatever floats your boat und so weiter und so fort. Aber du hast mir immer noch nicht hinreichend die elementare Frage beantwortet, warum sollte ich mir ein Wimmelbild-Spiel kaufen? Ich kaufe mir ja auch kein, also ich meine, auch wenn es nett gemacht ist, bestimmt und so, wenn ich mit meiner kleinen Nichte jetzt irgendwie Bücher angucke oder Buch gucke, wie das ja dann gerne mal bei Kindern heißt, und dann hat sie natürlich auch diese Wimmelbildbücher, die überdimensionierten großen Dinger aus Pappe oder so Pappkartonmäßig mit den dicken, fetten Seiten und da blättert man eins um und dann sagt man irgendwie sowas, ich glaube ja nicht, dass du hier die Katze findest, und dann hat man erstmal wieder 20 Minuten Ruhe, während Kind beschäftigt ist. Alles schön und gut, aber ich kaufe mir ja auch, gehe auch nicht in Buchladen und kaufe für für mich irgendwie mein erster Bauernhof.
Naja, wir haben doch gerade als Trend Malbücher für Erwachsene. Hm?
Ja, also wie gesagt, ich möchte niemandem das sein Hobby absprechen oder irgendwie mich lustig darüber machen. Es ist nur ein völliges, ich verstehe es persönlich nicht. Also, wenn, weißt du, auch da, ich würde ja auch sagen, es kann was sehr Befriedigendes geben, eine vermeintlich kindliche Tätigkeit oder ein vermeintlich kindliches Hobby oder so zu machen. Aber ich würde, glaube ich, echt, also ich wüsste nicht, warum ich Wimmelbild oder so machen sollte. Dann würde ich eher noch mal gucken, wo sind eigentlich meine Playmobil? Ja, weil die Indianer müssen den Cowboys in Fort Laramie mal wieder richtig in den Arsch treten.
Ich glaube, das ist halt so ein Entspannungsding. Ich habe das halt echt so, auch hier wieder so ein, zwei Stunden habe ich das tatsächlich ganz gerne gespielt. Weil du sitzt dann so da natürlich und das sind riesige, riesige Szenen. Du kannst dann mit dem Mausrad so rein und raus zoomen. Dann fängst du ja auch so ein bisschen an zu überlegen, was ist denn hier strategisch vielleicht sinnvoll? Also immer erstmal, ich suche mir raus, wonach ich suche, dann zoome ich raus und guck so erst auf so einer Makroebene, in welchem Bereich ist es denn zu vermuten? Also wenn ich den Affenkönig suchen soll, dann da oben, links oben im Bild, da ist quasi die Affenregion, wird irgendwo da sein. Reinzoomen, gucken. Wo sieht's aus, als ob hier irgendwo Affenkönige residieren könnten? Weiter reinzoomen, dann genau im Detail absuchen. Und dann auch zu entdecken, was sind denn Interaktionspunkte in diesem Wimmelbild? Dann klickst du halt so rum und denkst dir so, ach guck mal, die Autos auf dem Campingplatz haben alle so Dachgepäckträger. Wenn ich da draufklicke, kann ich die aufmachen. Ich kann die Zelte aufklicken, dann kann sich dahinter im Zelt noch was verstecken. Da sind irgendwelche Höhlen im Boden. Wenn ich draufklicke, laufen Häschen raus. Aber weiße Häschen. Jetzt muss ich aber ein schwarzes Häschen finden. Und dann klickst du und denkst dir so, haha, wenn ich nur oft genug klicke, dann läuft irgendwann das schwarze Häschen raus. Und das ist halt echt gefühlt so ein bisschen Adventure-Light, ne? Also ohne jetzt irgendwie Inventarpuzzle oder sonst irgendwas, aber so wie früher halt in Adventures musstest du ja auch häufig mal den Bildschirm absuchen und gucken, was gibt's denn zum Beispiel dort für Objekte zu entdecken.
Ja, schrecklich. Aber vielleicht bin ich dafür auch einfach nicht empfänglich. Ich hatte lustigerweise, ich wusste nicht, dass du jetzt ein Wimmelbildspiel vorstellen willst. Wir haben kurz, bevor wir die Aufzeichnung gemacht haben, auch ein bisschen, weil ich ja gerade am Anno-Spielen bin. Und ich habe mich ein bisschen echauffiert über die Wimmelbild-Quests im aktuellen Anno, also in Anno 1800, weil einem das Spiel dann gerne mal im Rahmen einer Quest sagt, suche irgendwo in deiner Siedlung, sind wilde Tiere unterwegs, irgendwelche Wölfe, sie sind in der Nähe deiner Bauernhäuser und suche sie. Und ich denke mir, ich habe 100 Bauernhäuser und das Scheißspiel will jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich quasi tief reinzoome und dann irgendwie sozusagen Bildschirm für Bildschirm meine Stadt absuche nach irgendwelchen drei entlaufenden Wölfen. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Was ist das für eine bescheuerte Beschäftigung? Ich will hier was Anständiges mit meiner Zeit und mit dem Spiel machen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht empfänglich. Also ich nehme ja auch an, Anno wird diese Quests haben, weil sie sich dabei was gedacht haben oder weil sie auf nichts anderes Lust hatten. Ich weiß es nicht, aber es scheint ja Menschen zu geben, die sowas gerne machen. Und auch bei Anno ist es ja dann tatsächlich so ein Fall, wo diese Quest und das Questdesign soll wahrscheinlich so unterstützen, hey, guck dir doch mal deine Stadt an und guck doch mal, was da alles passiert und wie viel los ist auf den Straßen und ist das nicht eine schöne Ästhetik und so weiter und so fort. Soll dich dazu bringen, nicht immer nur aus der Vogelperspektive zu spielen, sondern auch mal reinzuzoomen. Aber ich finde halt wirklich, ich finde das halt so eine stumpfe Beschäftigungstherapie, dafür war ich noch nie empfänglich.
Bestimmt so eine Frage des Geschmacks und des Temperaments. Das ist so ein bisschen halt auch, weißt du, wie mit den Visual Novels, weißt du, da ist ja auch dein Interaktionsgrad extrem eingeschränkt und dann liest du halt Text und ab und zu wälzt mal aus, was jemand sagen soll. Und hier betrachtest du halt das Bild und zoomst ein bisschen rein. Das ist nicht so cool, wie ich das in Erinnerung habe von diesen Mordillo-Bildern. Jetzt behaupten wir einfach, die waren von dem, ist mir jetzt wurscht, ja, weil das halt, erstens war das viel detaillierter und für meine Gefühl ästhetisch schöner aufgemacht. Das sind halt hier sehr relativ simple Schwarz-Weiß-Zeichnungen und die Szenen, die dargestellt sind, sind nicht so vielfältig. Du sitzt nicht da und denkst dir so, da kämpfen zwei Bauern um einen Huhn, sondern es ist eher so, ach guck mal, da hat sich eine Menschenmenge um einen Trecker versammelt, aber warum? Keine Ahnung. Und dann steht da vor dem Camper, vor diesem Campingwagen, stehen auch ganz viele Leute rum, sieht aus, als wäre da eine kleine Party und da, ach guck mal, da hinten ist jemand auf der Suche nach Schmetterlingen mit so einem Schmetterlingsnetz und solche Geschichten. Aber es gibt was zu entdecken, man kann sich das anschauen und es ist halt vor allem so ein super ruhiges, entspanntes Ding, was aber trotzdem einen Fokus verlangt, nämlich in der Betrachtung, auf der Suche nach den richtigen Mustern oder auf der Suche nach verdächtigen Stellen auf dem Bildschirm, die sehr nach Interaktionsmöglichkeit aussehen. Und das war halt echt so eine nette Mischung. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass es Leute angenehm finden, sowas einfach mal am Abend zu spielen und so, oh, guck mal, da oben die Schweinchen. Ah, was passiert was, wenn ich den Trog anklicke? Nee, passiert nichts. Oder, ah, wenn ich hier das Ding anklicke, aber dann hier, da wackelt mal ein Stuhl und dann geht das Gras mal weg und dann geht halt mal so ein Dachgepäckträger auf und so weiter. Und das ist, glaube ich, halt echt so, wir haben an verschiedenen Stellen schon mal gesprochen über dieses Zen-Gaming, über Spiele, die tatsächlich vergleichsweise anspruchslos sind oder zumindest teilweise. Also wir haben öfter mal darüber gesprochen, dass Leute diesen Euro Truck Simulator spielen, der jetzt nicht so super simpel ist, aber wenn du da halt auf der Autobahn bist, dann fährst du da halt erstmal, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 30 Minuten geradeaus, keine Ahnung, ich habe das Spiel nie so weit gespielt, ja, vielleicht sind es auch nur 10. Und beschreiben ja Leute auch, dass sie das total entspannend finden, mit ihrem Truck da lang zu fahren und dann hören sie Podcast im Hintergrund oder einfach Musik wie aus einem Autoradio und tuckern halt ihre Waren von A nach B.
Ja, es ist ja so ähnlich, wie du vorher gesagt hast, bei Malbüchern für Erwachsene oder sowas wie Malen nach Zahlen oder sowas. Es gibt ja Menschen, die finden dort Entspannung darin, dass ihnen quasi ja auch gesagt wird, mal dieses Feld jetzt grün aus und das da drüben rot und so weiter und dass quasi keinerlei oder ganz wenig tatsächlich nur aktive, auch geistige Eigenleistung ist, sondern man kann halt entspannen, indem man sozusagen irgendeiner einer sehr, sehr simplen Vorgabe folgt und das halt einfach über einen etwas längeren Zeitraum tut und dabei schaltet man ab und dabei löst sich der Stress und so weiter. Ich kann mir das auch super gut vorstellen. Ist halt überhaupt nicht meine Entspannungsübung. Aber wem es gefällt?
Ja, mein Vater hat immer gesagt, Gartenarbeit, das ist halt sein Ding, der schaltet er ab. Und bevor ich auch nur eine einzige Rosepflanze würde ich 10 Stunden hinten Fuchs spielen.
Mein Vater war Jäger. Der hat abends wirklich 5-6 Stunden auf irgendwelchen Hochsitzen verbracht. Und am Ende kam noch nicht mal was. Also die meiste Zeit, wenn du Jäger bist, kommst du ja dann tatsächlich abends heim. Und es ist wirklich, außer dass du dich krampfhaft irgendwo, im Zweifel noch in der Kälte, auf einem Hochsitz wachgehalten hast und es ist nichts gekommen. Das ist halt die sozusagen die meiste Zeit. Und er hat es halt auch hier Geschäft gehabt und so weiter, halt wirklich jeden Tag 10-12-Stunden-Tage gehabt. Und dann war das wahrscheinlich, abends irgendwo in der Natur zu sitzen und nichts, buchstäblich gar nichts zu tun, außer zu gucken und zu hören, war dann wahrscheinlich für den Mann entspannend. Ich fand das schon als Kind, das war halt so ein, oh, nimmst du mich mit, am Ende wird geschossen mit dem großen Gewehr und so weiter. Und nach zweimal mitgegangen war das ein so, nee, ich will da nicht mehr mit. Ich sitze da den ganzen Abend, ich muss auch noch still sein. Das ist das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann.
Das war wahrscheinlich Sinn der Übung. Hat sich gedacht, so wenigstens mal ein paar Stunden Ruhe.
Endlich hält er mal das Maul.
Das ist ja wahrscheinlich sogar auch wie so ein Wimmelbildspiel. Da starrst du in den Wald und denkst du, ist da ein Hase? Nee, ist kein Hase.
Ja, die meiste Zeit dadurch, dass viele von den Tieren ja auch noch abends und nachtaktiv insbesondere sind, so Wildschweine und Co., du siehst noch nicht mal was. Es ist wirklich stockfinstere Nacht. Du hörst dann was und erst wenn du dann tatsächlich durch der Nachtfernrohr vom Gewehr und so guckst, siehst du dann auch tatsächlich das Tier. Also du starrst wirklich in absolute Finsternis und hörst einfach, knackt da hinten irgendwie ein Ast und so weiter. Und wahrscheinlich, wenn man das, wie mein Vater Jahre und Jahrzehnte lang gemacht hat, dann hat man auch ein entsprechend geschultes Gehör und dann weiß man, ah, das ist zu klein, das ist irgendein Hase, da sind wir heute Nacht nicht hinterher. Aber mein Gott, war das langweilig. Das ist, also Farbe beim Trocknen zugucken, ja, oder Gras beim Wachsen hat dagegen einen dramaturgischen Bogen. Huiuiui.
Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Auch, also vor allem, weil das ja auch noch so ein Geduldsspiel ist. Also nach 2 Stunden würde ich dann auch denken: so, what the fuck? Kann ich jemanden bezahlen, dass er das Rehe freilässt in der Nähe?
Ja, aber das ist, auch da hast du ja, bei Steam und Co. hast du ja einige solche Jagdspiele oder genauso wie die Angelspiele, hatten wir mit Sebastian auch schon drüber gesprochen, wo es dann ja auch wirklich die Varianten gibt, die auf sehr realistisch getrimmt sind und du guckst wirklich auch in diesem Jagdspiel auf deinem PC 2 Stunden lang in einen virtuellen Wald, bis irgendwas aufkreuzt.
Ja, genau. Und ich scheitere ja schon an den Stealth-Spielen, wenn ich bei Hitman mal 10 Minuten den richtigen Moment abpassen soll, bis die Wache an mir vorbeigelaufen ist, dann sitze ich ja meistens und dann ist so, oh Gott, boring, lauf schneller, what the fuck?
Ja, aber es ist aber schon.
Schieß einfach alle.
Ist aber schon interessant. Ich meine, das geht ja dann tatsächlich, wir reden ja die ganze Zeit so ein bisschen mit VR und Holodeck und so weiter. Wenn man sich letztlich vergegenwärtigt, wie Menschen Beschäftigungen, die sie früher im Analogen hatten, jetzt mittlerweile im Digitalen ausleben, wie eben so Fischen, wie so Angeln und halt gerade so diese Zen-Beschäftigungen, ja, eine Autobahn langfahren, wie du es gerade gesagt hast und Co., wie sich dort Beschäftigung und Hobbys und Entspannungsübungen aus der realen, in Anführungszeichen, Welt in die virtuelle verlegen, das hat schon ein bisschen was von Holodeck. Ich gehe zum Entspannen, fahre ich die virtuelle Autobahn lang.
Ja, ich meine, auf so einem virtuellen Hochsitz frierst du halt wenigstens den Arsch nicht ab, ne?
Das ist der große Vorteil, aber ich finde, das ist halt eindeutig ein falsches Dilemma.
Wahrscheinlich, aber, ja.
Weil ich will einfach nicht auf den Hochsitz, egal ob es da schön warm oder eiskalt ist.
Ja, genau, aber wenn das nun mal dein Steckenpferd ist, wer weiß. Naja, auf jeden Fall fand ich Hidden Forks tatsächlich durchaus nett. Es war halt echt ein nettes, kleines Dingelchen. Ne, wem es liegt, der kann das durchaus spielen. Also das waren keines von denen, wo ich abgebrochen habe und gedacht habe, ihr habt keine Ahnung, was das soll. Ja, das sollen andere Leute weiterspielen, aber ich nicht, sondern das habe ich jetzt halt so hier und da mal immer an einem Abend, habe ich mich mit euch in so ein Wimmelbildchen durchgeklickt, habe mir immer gedacht, so, ach, guck mal, wie nett. Und dann, ach, ich soll den plüschigen Panda suchen. Ein Spiel, in dem es plüschige Pandas gibt, das kann man ja gar nicht, das muss man ja gern haben.
Ah, so, ja, okay. Hast du noch was?
Ja, natürlich schön.
Oh, das klingt, als wäre dieses Füllhorn auch noch nicht ansatzweise geleert.
Nee, das nicht. Das vermutlich Beste diesen Monat, was ich gespielt habe, ist One Finger Death Punch. Weil es halt auch echt gute Bewertungen hatte. Und das habe ich schon die ganze Zeit so immer mal gesehen und habe immer gedacht so, wieso hast du denn so gute Bewertungen? Du siehst aus wie so eines dieser Strichmännchen-Spiele. Es gibt ja dieses Stick-Fighting-Genre, wenn man so möchte. Es fing ja damit an, dass die Leute lauter GIFs von kämpfenden Strichmännchen irgendwie online gestellt haben. Und dann kamen so die ersten Spiele, die mit so Strichmännchen agiert haben, ne, wo jemand gesagt hat so, ja, ein bisschen programmieren kann ich, aber malen kann ich nicht, aber hä, es gibt ja jetzt hier diese Stick-Fighting-Memes und sowas, jetzt mache ich was mit Strichmännchen und schon hat das funktioniert. Und hab immer davor gesessen und gedacht so, alle sagen, es wäre echt gut, aber es sieht aus wie Scheiße. Ein andern Mal. Und jetzt habe ich irgendwann mal gedacht so, wir haben ja aber warum für genau solche Momente im Leben. Jetzt spielst du das mal. Und stellte sich raus, es war tatsächlich cool, weil es ist so ein bisschen wie ein simples Guitar Hero mit Fäusten. Ja, und jetzt bist du ja auch, das reicht doch eigentlich, oder? Bist du überzeugt?
Ja, klar. Können wir nie wieder davon reden? Weil ich weiß alles, was ich jemals über das Spiel wissen wollte. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr. Also ich bin so umfassend informiert. Wenn du mich noch ein bisschen mehr über dieses Spiel informierst, ja, könnte ich ja quasi eine Doktorarbeit drüber schreiben und das will ja keiner.
Da bräuchtest du es gar nicht mehr selber spielen.
Ja.
Ne? Du kannst es ja kaum erwarten wahrscheinlich.
Ja. Wobei es tatsächlich, ich muss es ja zugeben, also weiß nicht, warum du anhand des Trailers, den ich mir gerade bei Steam angucke, irgendwie sagst, ja, und dann habe ich es doch mal wieder nicht gemacht. Also ich finde diese sich kloppenden Strichmännchen so ein bisschen mit so einer angedeuteten Neonoptik und so weiter, das sieht eigentlich ziemlich geil aus, finde ich. Ich mag die Ästhetik.
Ich habe halt von diesem Stickfighting-Zeug schon vorher sehr viel gesehen und für mich war das einfach nur so, mein Gott, das ist das Unoriginellste, was man machen kann. Fand, es sah auch irgendwie überladen und krude und scheiße aus. Ich habe aber da halt auch immer gedacht, ich steuere dieses Strichmännchen direkt. Und das ist gar nicht so. Sondern du bedienst das Spiel nur mit zwei Tasten. Insofern ist One Finger Death Punch ein bisschen gelogen. Two Finger Death Punch wäre eigentlich viel realistischer gewesen. Du hast nämlich diese Figur in der Mitte und die hat zwei Zonen sozusagen links und rechts von sich. Und für jede Zone hast du eben eine Taste. Kannst die linke, rechte Maustaste nehmen, kannst dir Controller X und B nehmen oder wie auch immer du das spielen möchtest. Und dann laufen Gegner von beiden Seiten auf dich zu. Und sobald ein Gegner diese Zone betritt, kannst du ihn angreifen und dann drückst du diese Taste. Drückst du diese Taste, während sich keiner in dieser Zone befindet, dann verfehlst du sozusagen. Das gibt dann Minuspunkte und wenn ein Gegner an dich rankommt, dann steckst du Treffer ein und sobald du, glaube ich, 10-mal getroffen bist oder sowas, dann bist du halt kaputt. Und es ist genauso simpel, wie es klingt. Das heißt eigentlich, du beobachtest nur diesen Bildschirm und guckst, okay, von welcher Seite ist die Bedrohung jetzt innerhalb meiner Reichweite und drückst dann die entsprechende Taste. Aber da kommen natürlich Scharen von Gegnern Und das Spiel fängt dann an, die Arten von Gegnern zu variieren. Zum Beispiel die blauen Gegner, wenn die in der Zone sind und du greifst sie an, dann weichen sie dir erst aus, indem sie über dich drüber springen und sind dann auf der anderen Seite. Den blauen Gegner besiegst du also quasi immer mit einer, wenn er von rechts kommt, rechts-links-Kombo oder umgekehrt. Und dann kommen andere, die vertragen 2 oder 3 Treffer. Und dann musst du das aber auch genau abpassen. 3-mal auf den roten Gegner drauf. Wenn du 4-mal auf den draufschlägst, ist der 4. schon ein Schlag, der daneben ist. Dann hast du dieses verpasst. Da bist du für einen Moment sozusagen handlungsunfähig. Und in der Zeit könntest du dann wieder einen Treffer einstecken, weil ja Scharen von Gegnern von links und rechts auf dich einstürzen. Und das wird dann echt relativ schnell, jetzt nicht, es sind hunderte von Leveln. Es sind echt immer so kleine Levelhäppchen. Das heißt also, nach ein paar Dutzend Leveln wird es dann ein bisschen anspruchsvoll. Und dann musst du echt aufpassen, dass du diese Kombos nicht versaust und so. Und dann hat es so eine schöne, so treibende Musik und so. Und dann wird es halt echt ein nettes Spiel, wie so ein Rhythmusspiel.
Das kann ich mir sogar echt ganz gut vorstellen. Da hätte ich ja, alles gut, ich rede nicht weiter. Say no more. Ja, weil wenn ich jetzt sage, ich hätte beinahe Lust, das jetzt zu spielen, dann fühlst du dich ja in irgendeiner Form vielleicht noch bestätigt dahin, dass das mit dem Format und so eine gute Idee war. Und dann kaufst du mehr Kram von unserem schönen Podcast-Geld und so. Und dann hört das hier nie auf.
Ich weiß, heimlich spielst du sie hinterher alle.
Ja, klar. Ja, Tag und Nacht.
Ja?
Ja, ich mache quasi nichts anderes mehr. Also sobald ich das jetzt, aber das gefällt mir hier wirklich ganz gut. Und vor allen Dingen so diese Idee, das Ganze so auch in der Komplexität eskalieren zu lassen mit gerade mal 2 Tasten drücken. Also mich erinnert sowohl von der Optik, weil du hast ja wirklich diese Spielfigur ganz zentral in der Mitte stehen und dann auch wirklich so ein bisschen, also zentral wirklich in so einer Bildschirmmitte, dass du sozusagen auch doch den Boden unter dir siehst, auf dem dann die Gegner langlaufen, wie so in einem uralten 2D-Sidescrolling-Spiel, wie man sie früher auf dem C64 gespielt hat, so einen Green Beret und wie sie nicht alle gehießen haben von damals. Und auch die Spiele kamen ja wirklich mit extrem wenig Input-Möglichkeiten aus, weil was gab es? Es gab 4 Richtungstasten und 2 Feuerknöpfe und in denen musste sozusagen alle Aktionen drinstecken. Und deswegen finde ich es immer wieder ganz, ganz faszinierend und sehr, sehr schön, wenn ein Spiel es schafft, Komplexität und Schwierigkeit und so weiter zu generieren mit ganz wenigen Input-Möglichkeiten. Weil wenn du heute guckst, viele andere Spiele, weißt du, dann halt so ungefähr noch, halt noch diese 3 Buttons gedrückt und dann noch mit dem rechten Analogstick und da haben wir auch noch eine Funktion draufgelegt. Und ich finde es so schön elegant, wenn ein Spiel Komplexität eskaliert mit ganz, ganz wenigen Input-Möglichkeiten.
Ja, genau. Das ist halt ein super Beispiel für simples Design, das halt aber dann seine Komplexität durch andere Sachen erhöht und das dann trotzdem anspruchsvoll wird und halt aber genau deswegen geil ist, weil drücke ich jetzt Taste links oder rechts, ist halt erstmal vom Anspruch her super niedrig, ist total schnell erfasst. Das System hast du quasi ab der ersten Sekunde drin und dann geht's nur noch um Erfassen und Ausführen. Und das ist halt auch unglaublich kreativ mit dem, was es dann so macht. Dann gibt's halt zig verschiedene Spielmodi. Dann gibt's mal eine Lightsaber-Round, wo du mit so einem Lichtschwert dastehst und dann richtig riesige Horden von Gegnern anstürmen, wo es dann wirklich nur noch um die Priorisierung links gegen rechts geht, zum Beispiel. Die schnitzelst du dann alle easy mit einem Schlag weg, aber es sind halt solche Mengen und du musst halt immer genauso dann die Sekundenbruchteile abpassen, wo du denkst, okay, jetzt erst rechts, da sind sie näher dran, jetzt links, jetzt rechts, jetzt links, jetzt rechts. Und dann hast du die Varianz über Gegnertypen, das habe ich ja schon erklärt, da kommt dann halt auch mal ein Gegnertypus, der auf einmal so ein eigenes Quicktime-Event auslöst, wo dann auch wie in so einem Musikspiel von oben nach unten oder was, unten nach oben, glaube ich, laufen dann Tastenkombinationen durch, die du abbilden musst, ja. Und dann ist es halt auch noch schön in seiner Inszenierung, dann macht's halt mal in Zeitlupe irgendwelche Finishing-Moves, so richtig Mortal Kombat, Herz rausreiß und Blutspritz-Moves, aber durch diese Strichmännchen-Optik ist es dann alles von der Brutalität her eher albern, ja. Es ist inszeniert wie so eine Parodie klassischer Kung-Fu-Movies und das Gesamtpaket ist halt einfach ein Spiel, das so auf pure, simple Unterhaltung setzt und dich dann aber bei der Stange hält, indem es dich mit immer neuen kreativen Ideen und Herausforderungen bombardiert. Und das ist halt echt cool. Und soweit wie ich es gespielt habe, gehen ihm die Ideen auch nicht aus nach, keine Ahnung, ich glaube 3 Stunden oder so.
Okay, okay. Immerhin ein Spiel heute, ja, ein Spiel. Naja, gut, wobei heute ging es. Ja, und ich habe sogar so ein bisschen verstanden, warum Leute Wimmelbildspiele spielen. Oh Gott, was ist los mit mir? Scheiße. Ich glaube, du gaslightest mich hier in die Toleranz oder so. Das ist doch irgendwie so der Versuch.
Ja, bis du es dann mal spielst, ne? Und dann ist der Ofen wieder aus.
Oh, Gott sei Dank. Ja, gut, da kann ich mich noch drauf verlassen. Ja, ich hatte hier wirklich schon Angst. Okay, hast du noch was? Hast du noch was?
Das war's für dieses Mal. Also ich kann aber wirklich, also One Finger Death Punch sozusagen ist ja sozusagen das Spiel, das ich jetzt diese Ausgabe hervorheben möchte. Der zweite Teil ist just erschienen. Beide kosten 5 € aktuell. Ich glaube, der neue, also One Finger Death Punch 2 ist gerade reduziert von 6 €. Also beide auch noch echt spottbillig, quasi direkt in der Fuck-It-Grenze angesiedelt. Und dafür echt spaßig. Also wer Bock hat auf simple Arcade-Spiele und dann auch noch bei dem Preis, wie gesagt, das hier ist keine Wertschätzung, aber da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, glaube ich. Ich hatte echt Spaß damit.
Und es sieht auch noch echt aus wie die Sorte Spiel, bei dem man auch easy seine eigene Mucke dazu hören kann. Und dann sozusagen so selber quasi im Takt sich sein eigenes Guitar Hero machen, selbst wenn einem die mitgelieferte Musik nicht gefällt.
Vermute, ich weiß nicht, wie wichtig dann Audio-Cues sind. Es kommt auch immer drauf an, wie man das spielt. Wenn du es spielst, um einfach nur weiterzukommen, ist was anderes, als wenn du zum Beispiel anfangen willst, so Highscore-Jagd zu machen. Dann musst du halt noch angucken, da gibt es dann verschiedene Combos, Streaks und sonst was, die deine Punktzahl erhöhen. Aber ich bin mir sicher, das ist halt so, das kannst du wahrscheinlich sehr ernst spielen und ich glaube, dass es dann auch durchaus einen relativ hohen Anforderungslevel nach hinten raus entwickelt oder du spielst es halt sozusagen eher casual und dann ist es halt aber auch trotzdem, ist halt echt cool, ist halt sondern wirklich so, das ist ein Casual-Spiel für Core-Gamer.
Auch und was Musik angeht, ich bin da. Da bin ich erfinderisch. Ich mochte immer noch, da haben wir damals zu PC-Games-Zeiten oder zu Computech-Zeiten, haben wir gerne sozusagen nach Büroschluss noch eine Runde an oder 5 Runden Unreal Tournament gespielt. Und es gab nichts Geileres, als Unreal Tournament zu spielen zu der Musik von Ein Colt für alle Fälle. bei The Unknown Stuntman, das hat so einen bärtigen, bräsigen Cowboy-Country-Musik-Rhythmus. Ja, aber doch irgendwie so einen Text dazu, der so, hey, ich bin der Typ, der hier die coolen Sachen macht. Ja, und dann irgendwo runterhüpfen oder es gab diesen einen Level, wo es auch so irgendwie so ein bisschen eine Schwebefunktion gab. Ich habe das nur so halb noch im Hinterkopf. Auf jeden Fall zu dieser Musik hier, I'm the Unknown Stuntman, hier die Monster-Kills und Ultra-Kills abzufallen, das war super. Ja. Habe ich auch keine Audio-Clues vom Spiel gebraucht, ja, die habe ich mir alle selber gemacht. Das große Problem ist, wenn ich das heute noch höre, ja, denke ich nicht zuerst an ein Colt für alle Fälle, sondern an Unreal Tournament.
Ja. Ja, das ich mache das auch gerne. Das war eine der coolsten Funktionen der Xbox 360 für mich. Das ist diese Funktion, dass du deine eigenen Soundtracks von der Festplatte ja systemeigen in Spiele integrieren konntest, die dann halt auch dafür gesorgt haben, dass trotzdem Spiele Soundeffekte noch vernünftig ausgesteuert waren, wenn das vernünftig integriert war. Das war schon echt immer ganz geil. Wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so rhythmusgebunden, das müsste schon gehen. Da stellst du halt die Musik aus, deine eigene Musik an und die Soundeffekte kannst du ja trotzdem so lassen, dass du es noch hörst und dann passt es dir.
Ja, und im Laufe der Jahre, das stellt man ja auch immer wieder fest, je älter man wird, desto mehr wird ja die weit zurückliegende Vergangenheit, ja, da schmilzt dann ja die Erinnerung, die schmelzen ja zu so einem Ist-so-nie-passiert-Amalgat zusammen, ja, weil man so ein bisschen diese Zwischenräume vergisst und die Kleinigkeiten an der Stelle. Und irgendwann sitzt der 70-jährige Jochen da und erzählt im Brustton der Überzeugung, dass Unknown Stuntman ja damals die Titelmelodie von Unreal Tournament war.
So war es, wissen wir alle, erinnern wir uns noch.
Genau, also können wir eigentlich auch jetzt schon behaupten, weil dann nehmen wir doch einfach nur quasi was vorne weg. Also warum warten? Ja, warum
wir
noch 30
Jahre? Wir waren ja auch
Jahre
dabei, warten? Weißt du? Ja. Was diese ganzen jungen Grashüpfer und so, was wollen die uns denn erzählen? Ja, 10 Jahre nach Unreal Tournament überhaupt erst aus dem Ei geschlüpft.
Ja, ich wollte es gerade sagen, da noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt und mir jetzt erzählen, wer die Titelmelodie gesungen hat. Ja, und da sage ich, es war der Typ von Unknown Stuntman.
Echt, ey. Sollen sich erstmal die Eierschalen hinterm Ohr wegmachen?
Ich habe ja quasi Bass gespielt. Ja, bei Unknown Stuntman.
Gibt es da überhaupt einen Bass?
Es gibt garantiert einen Bass. Es ist irgendeine bräsige Cowboy-Scheiße, der irgendwo im Hintergrund spielt garantiert irgendein Bassist. Ja, oder so. Also Banjo, Bass ist doch, fängt beides mit BA an. Also dasselbe.
Ja, wunderbar. Ja, sehen Sie, meine Damen und Herren, so geht das erst, ja, mit der differenzierten Erinnerung, ja, an die Titelmelodie von Unreal Tournament. In diesem Sinne, das soll's gewesen sein mit Aber Warum für diesen Monat. Jochen hat's hinter sich, ihr habt's hinter euch, aber nächsten Monat geht es weiter. Bis dahin!